Radio SRF.
19 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Kein Bankgeheimnis mehr für Ausländer. Auch Österreich ist gegen Steuersünder.
Wir schützen die Großmütter, wir schützen die Sparbücher, aber wir kämpfen gegen diesen Betrug, der atemberaubend und ungerecht ist.
Sagt Bundeskanzler und SPÖ-Chef Faymann. Dann Abschied von einem Urgestein. Carlo Schmid tritt ab als Landammann von Innerrhoden.
Die, die ihn als Saftwurzeln beschreiben, die haben nicht Unrecht.
Wir fragen, ist das der richtige Moment für neue Reformen? Und schließlich, Trudi Gerster ist tot.
Die Sau hat vor Freude gekriegt. Das ist aber eine Überraschung. Wir sind Neujahrsglücksauer und sind gerade auf einem Umzug durch die Dörfer.
Als Königin der Märchen begeisterte sie Kinder aus drei Generationen. Ich höre Zeit am Mikrofon Ursula Hürzoller und Christoph Studer mit den Nachrichten des Tages.
In Italien ist die neue Regierung des Sozialdemokraten Enrico Letta vereidigt worden. Diese besteht aus Vertretern von drei Parteien, nämlich der Demokratischen Partei Lettas, der rechten Partei Volk der Freiheit von Silvio Berlusconi und der kleinen Zentrumspartei von Mario Monti. Praktisch zeitgleich mit der Vereidigung Lettas schoss vor dem nahegelegenen Amtssitz der Regierung ein Italiener um sich. Er verletzte dabei zwei Carabinieri und eine Passantin. Island steht nach der Parlamentswahl vor einem Machtwechsel. Gemäß den offiziellen Resultaten liegen die Mitte-Rechtsparteien deutlich vor den bis jetzt regierenden Sozialdemokraten. Mitte-Rechts kommt zusammen auf mehr als 50% der Stimmen. Stärkste Kraft im isländischen Parlament wird die Unabhängigkeitspartei. Deren Chef, Bjarni Benediktsson, dürfte neuer Ministerpräsident des Landes werden. Die regierenden Sozialdemokraten mussten mit knapp 24% eine schwere Niederlage hinnehmen. Für die Besetzung der Neuenburger Kantonsregierung ist ein zweiter Wahlgang nötig. Kein einziger Kandidat und auch keine Kandidatin erreichte das absolute Mehr. Am meisten Stimmen erhielten die drei Kandidaten der SP und der Kandidat der SVP. Bester Freisinniger wurde Nationalrat Alain Ribot auf Platz 5. Zu den Wahlen ins Kantonsparlament liegen noch keine Resultate vor. Die Landsgemeinde des Kantons Appenzell-Innerrhoden hat CVP-Nationalrat Daniel Fessler zum neuen regierenden Landammann und damit zum Nachfolger von Carlo Schmid gewählt. Der 52-jährige Jurist war bisher stillstehender Landammann und Innerrhoder Volkswirtschaftsdirektor. Neu in die Regierung gewählt wurde der 58-jährige Volkskundler Roland Inauen. Der Leiter des Innerrhoder Kulturamts wird neuer stillstehender Landammann. In Zürich geht ein langjähriger Streit um die Arbeitszeit der Tram- und Buschauffeure zu Ende. Die Zürcher Verkehrsbetriebe haben mit den Gewerkschaften eine Vereinbarung unterzeichnet. Diese regelt im Detail, wie die sogenannten Wegzeiten berechnet und vergütet werden. Dabei geht es um die Strecke, welche die Angestellten zwischen dem Depot und dem Ort zurücklegen, wo sie ihre Kollegen ablösen. Die Schweizer Märchenerzählerin Trudi Gerster ist tot. Die Ostschweizerin starb 93-jährig in Basel, wie ihre Familie bekannt gab. Gersters Karriere begann an der Landesausstellung 1939 und noch bis ins hohe Alter trat sie in der Öffentlichkeit mit ihren Märchen auf. Gerster war zeit ihres Lebens auch politisch engagiert. Von 1968 bis 1980 etwa saß sie im baselstädtischen Kantonsparlament. Im spanischen Barcelona haben Tausende gegen die Sparpolitik der konservativen Regierung von Ministerpräsident Rajoy demonstriert. Der Protest richtete sich auch gegen die katalanische Regionalregierung, die ebenfalls sparen muss. Zur Kundgebung aufgerufen hatten die großen Gewerkschaftsverbände und andere Organisationen. Die Veranstalter gaben die Zahl der Teilnehmer mit 80.000 an, die Polizei sprach von lediglich 5.000 Demonstranten. Zwischenfälle wurden keine gemeldet. Zum Sport. In der Schweizer Fußballmeisterschaft hat es der FC Basel heute verpasst, seinen Vorsprung auf Verfolger GC auszubauen. Sportredaktor Marcel Melcher.
Eigentlich hatten die Zürcher Grasshoppers dem FC Basel eine Steilvorlage gespielt. So wie GC gestern, staunte heute doch auch Basel über die Spielstärke und Unverfrorenheit der Gegner. Luzern gewann in Basel gleich mit 3:0. Im Anschluss daran verpasste es auch das drittplatzierte St. Gallen, die Situation zur Verbesserung der eigenen Tabellenlage zu nutzen. St. Gallen verlor gegen Zürich mit 1:2. Nur den Berner Young Boys gelang beim 3:1 gegen Lausanne ein Heimsieg. Beim Weltcupfinal der Springreiter in Göteborg wurde der Schweizer Steve Gerda mit Nino de Buissonnet Zweiter. Erst im abschließenden Stechen musste sich Gerda gegen die Amerikanerin BC Madden geschlagen geben. Und die Tour de Romandie der Radprofis hat Christopher Froome gewonnen. Dem Briten reichte dafür im abschließenden Zeitfahren ein dritter Platz. Den Tageserfolg sicherte sich der deutsche Toni Martin. Bester Schweizer im Schlussklassement ist Marcel Wyss auf Platz 10.
Das Wetter. In der Nacht regnet es wieder im ganzen Land, auch morgen regnet es weiter, im Süden zum Teil intensiv. Die Temperatur im Norden um 14 Grad, im Süden bis 17 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 2 Kultur, SRF 4 News und der SRF Musikwelle. Und so geht's hier weiter. Auf Kurs. Als letztes EU-Land kippt auch Österreich das Bankgeheimnis. Im Wandel. Innerrhoden wechselt die Regierung und bleibt sich doch treu. Dann Wahlkämpfen für einen Bundesrat. Leichter gesagt als getan.
Man kann einfach nicht ein totes Pferd in die Ziellinie schleifen. Wenn ein Kandidat nicht geeignet ist, dann erkennt unser Volk das sehr rasch.
Meint der Politikberater Klaus Stölker. Und schließlich Trudi Gerster. Eigentlich wollte sie 100 Jahre alt werden. Eine Würdigung der Baslerin, die immer nach St. Gallen tönte. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, mehr unter srf.ch. Luxemburg kippte vor 3 Wochen. Jetzt will auch Österreich das Bankgeheimnis abschaffen. Damit ist die letzte Bastion innerhalb der Europäischen Union gefallen. Die österreichische Regierung ist bereit, Bankdaten von EU-Bürgern künftig dem Steueramt des jeweiligen Heimatlands zu schicken. Im Gegensatz zu früher stellt Österreich dafür allerdings keine Bedingungen mehr. Für die eigenen Bürgerinnen und Bürger bleibt das Bankgeheimnis erhalten. Joe Schelbert.
Der Druck nach dem Schwenk Luxemburgs war wohl zu groß. EU-Steuerkommissar Algirdas Semeta hatte am Donnerstag erneut Österreichs Blockade beim automatischen Informationsaustausch als unverständlich kritisiert. Österreich verhindere damit auch künftige Verhandlungen mit Drittstaaten wie der Schweiz und Liechtenstein über den Austausch von Bankdaten. Jetzt gibt Österreichs Koalitionsregierung nach. Noch am Freitag hatte die konservative Finanzministerin Maria Fekte Bedingungen dafür gestellt. Jetzt will man nur noch Wünsche anbringen, aber das Ziel, so der sozialdemokratische Kanzler Werner Faymann, das Ziel sei klar.
Wir wollen, dass ein Ergebnis zustande kommt für den Datenaustausch im Interesse einer Betrugsbekämpfung in Europa. Das eigene Bankgeheimnis ist nicht betroffen. Die Verfolgung von internationalen Betrügereien wird voll unterstützt. Und englische Trusts und Kanalinseln kommen genauso dran.
Das ist allerdings bloß ein Wunsch. Schließlich muss dies mit Großbritannien erst verhandelt werden. Und Österreich wünscht auch nur noch und macht es nicht mehr zur Bedingung, dass der erst kürzlich abgeschlossene Vertrag mit der Schweiz über eine Zinsbesteuerung ohne Informationsaustausch weiterhin gültig bleiben kann. Während die rechtspopulistischen Parteien in Österreich den Schwenk der Regierung heftig kritisieren, der freiheitliche Parteichef Heinz-Christian Strache sprach gar von Verrat, lobte Österreichs Bundespräsident Heinz Fischer die Kehrtwende. Es sei ein Beitrag für mehr Gerechtigkeit, wenn man wirksame Gegenmaßnahmen gegen Steuervermeidung, Steuerflucht und Steuerhinterziehung ergreife. In den nächsten Tagen soll der Brief mit der neuen Haltung Österreichs nach Brüssel abgeschickt werden. Die EU-Kommission wollte deshalb noch keine abschließende Stellungnahme abgeben, man habe noch zu wenig Informationen. Steuerkommissar Algirdas Semeta ließ jedoch ausrichten, wenn es wahr sei, dass Österreich den automatischen Informationsaustausch akzeptiere, sei das eine gute Nachricht, vor allem im Hinblick auf ein Steuerabkommen der EU mit der Schweiz.
Das war ein Bericht von Joe Schelbert. In Appenzell-Innerrhoden ging es heute um eine wichtige Wahl. Wer tritt die Nachfolge von Carlo Schmid an, dem CVP-Politiker und ehemaligen Ständerat, der fast 30 Jahre lang als Landammann dem Halbkanton vorstand? Wir sprechen gleich über dieses System Landammann. Zuerst aber eine kleine Hörprobe von der Landsgemeinde in Appenzell.
Stelle die Landsgemeinde 2013 unter den Machtschuss des Allerhöchsten und erkläre sie für eröffnet.
Seine herausragenden rhetorischen Fähigkeiten und sein Einsatz für Demokratie sind schweizweit bekannt. Münden bekannt ist der Mensch Carlo Schmid. Die, die ihn als Saftwurzel beschreiben, die haben nicht Unrecht.
Hochgeachteter Herr Andammer, hochgeachtete Frau Stadthalter, hochgeachtete Damen und Herren, ich habe mir vor einem Jahr das Landessigil übergeben. Ich lege sie eure Hände zurück mit der Erklärung, dass ihr das Landessigil nach Verfassung und meinem Gewissen benutzt habt. Ich wünsche Innerrhoden alles Gute.
Wenn die Stimme Landammer Daniel Fässli will geben, soll da mit der Hand zeigen. Das Erste ist das Größere Meer. Ich gratuliere dem Landammer Daniel Fässli zur ehrenvollen Wahl als regierender Landammer und bitte ihn, auf den Stuhl zu kommen und Geschäft weiterzuführen.
Ich übernehme das Landessigil aus euren Händen mit dem Versprechen, da im Rahmen von Verfassung und Gesetz nach bestem Wissen zu brauchen.
Ich hoffe, Sie haben alles verstanden. Daniel Fässler von der CVP folgt jedenfalls auf Carlo Schmid. Eine Zäsur. Und das, nachdem die Innerrhoder Regierung, aber auch Schmid persönlich kürzlich wegen Mauscheleien und Filz teilweise heftig attackiert worden waren. Was die Kritisierten übrigens prompt zurückwiesen. Trotzdem bleiben Fragen. Eine davon heißt zum Beispiel so: Ist der regierende Landammann vielleicht zu mächtig für einen Halbkanton, der weniger als 16.000 Einwohner hat? Die Frage geht an Hans-Peter Spöri. Er ist freier Journalist in der Ostschweiz und gebürtiger Außenroder.
Ob er zu mächtig ist, das weiß ich nicht, aber er ist sicher sehr mächtig. Allerdings ist diese Macht nur für ein Jahr verliehen von der Landsgemeinde. Es hat auch mit der Person zu tun, die das Amt innehatte. Carlo Schmid war als Landammann sicher jemand, der über einen Machtinstinkt verfügte, der sich nicht scheute zu entscheiden.
Interessant ist aber, dass der regierende Landammann der höchste Innerrhoder ist und nicht etwa der Präsident oder die Präsidentin des Parlaments. Wieso ist das so?
Ja, das hat damit zu tun, dass die Landsgemeinde eigentlich eine wichtige legislative Funktion hat im Kanton. Nicht nur der Kantonsrat ist legislativ tätig, die Landsgemeinde kann Anträge einbringen, über die dann abgestimmt wird. Und so steht dieser starken Landsgemeinde, diesem starken Volk, eigentlich eine starke Regierung gegenüber.
Carlo Schmid wurde zum ersten Mal von der Landsgemeinde gewählt, als es noch kein Frauenstimmrecht gab. Danach hat er zügig Reformen durchgesetzt, unter anderem die Gewaltentrennung zwischen dem Parlament und der Regierung eingeführt oder ein Verwaltungsgericht. Hat das etwas gebracht? Hat er da quasi ein Stück seines Einflusses ja fast schon selbst beschnitten?
Carlo Schmid war ein Modernisierer. Er ist ja erlebt worden als Konservativer von außen, aber er war ein Modernisierer für Innerrhoden und er hat heute in seiner letzten Rede an der Landsgemeinde gesagt, Gottlob sei dieses Verdikt des Bundesgerichts gekommen, das Innerrhoden zur Einführung des Frauenstimmrechts zwang. Damals bestand wirklich ein Stau von Problemen und das hat sich dann gelöst und nachher ging das Zug um Zug und Innerrhoden ist innerhalb von wenigen Jahren in einen modernen Kanton verwandelt worden. Aber die starke Stellung des Landammanns, die blieb erhalten.
Also er war ein Stück weit fortschrittlicher als seine Landsleute. Das hat man ja auch gespürt, als er zum Beispiel für den EWR eingetreten ist und ihm das die Innerrhödler eigentlich übel nahmen.
Carlo Schmid wurde damals von den eigenen Leuten ausgebuht. Und das war eine sehr schmerzhafte Erfahrung für ihn. Das hat ihn verändert damals.
Jetzt gab es in den letzten Wochen immer wieder Schlagzeilen über diesen Innerrhoder Filz, über Amtsmissbrauch. Ist das einfach der Kleinheit, der Kleinräumigkeit des Halbkantons geschuldet, also dass sich die Leute da besser kennen oder gibt es zu wenig Kontrolle?
Die Kleinheit, die birgt natürlich andere Gefahren als die relative Anonymität der größeren Kantone. Man kennt sich, man mag sich oder auch nicht. Und das hat dann unter Umständen Folgen. Das kann zu Fehden führen, zu Konflikten, die schwer auseinanderzuhalten sind. Persönliche Konflikte, politische Konflikte. Ich glaube, in Innerrhoden überblickt man nicht ganz, was da wirklich die Ursache dieses Streits ist. Aber man vermutet, dass die Ursache anders ist, als man von außen das sieht.
Hat denn überhaupt das eine Rolle gespielt an der heutigen Landsgemeinde? Wurde darüber diskutiert, über diese Kritik?
Es wurde sicher in einzelnen Gesprächen darüber diskutiert, aber die grundlegende Stimmung der Landsgemeinde, wie ich sie heute erlebt habe, die war wie immer. Es wurde auch nicht das Wort ergriffen. Dazu hätte ja die Möglichkeit bestanden. Das wollte diesmal niemand.
Also die Innerrhoder wollten sich nicht irritieren lassen. 29 Jahre an der Spitze der Regierung. Ist das theoretisch weiterhin möglich? Heute hat ja die Landsgemeinde eine Amtszeitbegrenzung massiv verworfen.
Das ist theoretisch weiterhin möglich. Allerdings wurde der Nachfolger von Carlo Schmid, der jetzt in das Amt des stillstehenden Landammanns gewählt wurde, der also erst in 2 Jahren regierender Landammann sein wird, dieser Nachfolger, der ist schon 58 Jahre alt und von ihm weiß man also, dass er sicher nicht mehr so lange bleiben wird.
Braucht es denn andere Reformen?
Ich glaube, dass Innerrhoden nicht das Gefühl hat, dass es jetzt große Reformen braucht. Aber man ist mit sich und der Welt und der eigenen Regierung eigentlich zufrieden.
Und Sie als Beobachter?
Ich als Beobachter staune über die Dynamik, die Innerrhoden in den letzten Jahren und Jahrzehnten an den Tag gelegt hat. Seit dieser Einführung des Frauenstimmrechts, die erzwungen war, da hat sich sehr viel bewegt in Appenzell Innerrhoden. Eigentlich mehr als in Ausserrhoden, welches das Stimmrecht für die Frauen damals selbst eingeführt hat. Aber da ist der Konflikt geblieben. Die Frauenstimmrechtsgegner, die waren nie überzeugt, dass jener Landsgemeindeentscheid rechtmäßig war. Das blieb eine Wunde. Und in Appenzell-Innerrhoden, da hat die erste Landsgemeinde mit Frauen damals 1991, glaube ich, in absoluter Normalität stattgefunden. Da waren Hunderte von Journalisten angereist und die warteten eigentlich alle auf den großen Skandal und der ist ausgeblieben damals.
Das waren Einschätzungen von Hans-Peter Spörri. Er schreibt als freier Journalist regelmäßig über Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden. Gebt mir 1 Million und ich mache aus jedem Kartoffelsack einen Bundesrat. Das soll der PR-Pionier Rudolf Fahner einmal gesagt haben. Seither wird der Spruch immer wieder zitiert. Falls die Schweizer Stimmberechtigten im Juni tatsächlich die Volkswahl des Bundesrats beschließen, dann dürfte er Tatsache werden. Aber Millionen würden dann wohl auf die Konten von PR- und Politikberatern fließen. Roland Wermelinger hat deshalb bei PR-Agenturen nachgefragt, wie so ein Bundesratswahlkampf aussehen könnte.
So ein Bundesratswahltag ist etwas Besonderes. Wenn der Nationalratspräsident die Zeremonie eröffnet, wird es feierlich unter der Bundeshauskuppel.
Die Sitzung der Vereinigten Bundesversammlung ist eröffnet.
In den USA, wo das Volk den Präsidenten wählt, geht es lauter zu und her. Solches Politspektakel, solche Ekstasen wären in der Schweiz kaum denkbar, ist Politik- und Wahlkampfberater Mark Balsiger überzeugt.
Der eigentliche amerikanische Wahlkampf kann in der Schweiz nicht Einzug halten. Da gibt es zu große kulturelle Unterschiede. Es wird niemand in unserem Land geben, der nach Drehbuch funktioniert, beispielsweise in einer großen Halle. Wenn da irgendwo ein Zampano im Hintergrund sagt, jetzt müssen alle klatschen, das machen die Schweizerinnen und Schweizer nicht.
Tatsächlich braucht es viel Fantasie, sich vorzustellen, wie Johann Schneider Ammann in einem Wahlbus durch Schweizerland tingelt oder wie Evelyn Widmer Schlumpf in Turnhallen vor die Fanmassen tritt und sich von Luftballons und Konfetti beregnen lässt. Trotzdem ist für PR-Berater Klaus Stölker klar, Auf der Jagd nach der Gunst der breiten Bevölkerung käme keine Kandidatin und kein Kandidat darum herum, sich dem Volk zu zeigen.
Wenn er nicht die innere Stärke hat, das Richtige zu sagen über Monate hinaus, in allen Landesteilen, in allen Landessprachen, dann darf er sich dieser Aufgabe nicht stellen, denn er würde ähnlich wie in den USA als Kandidat in allen Kantonen von allen Medien und allen, die kommentieren, sofort fertig gemacht.
Eine Volkswahl des Bundesrats wäre eine Goldgrube für das Beratungsbusiness, sagt Hugo Schittenhelm, langjähriger Sprecher von Bundesrat Moritz Leuenberger, heute Kommunikationsberater. Schittenhelm schätzt die Kosten für eine landesweite Wahlkampagne auf 4 bis 8 Millionen Franken pro Bundesrat. Genauso wichtig wie ein funktionierendes Fundraising wäre eine ausgeklügelte Strategie. Populäre Themen müssten gefunden und besetzt werden, zum Beispiel Mieten oder Löhne. Auftritte müssten exakt geplant werden, vor allem in großen Städten, wo viele Stimmen zu holen wären.
Die Leute, die wollen sich den Menschen anschauen. Man geht nicht nur mehr in die Fraktion, wo man gelöchert wird, sondern man muss wirklich zur Bevölkerung gehen. Allzu kantig darf man vermutlich nicht sein. Ich weiß nicht, ob jetzt ein Bundesrat Guspin als Bundesrat in der Volkswahl gewählt worden wäre. Ich glaube eher nein.
Ihn würde es nicht reizen, so einen Bundesratswahlkampf zu organisieren, sagt Hugo Schittenhelm. Und das Volk durchschaue sehr wohl, ob jemand das Format für einen Bundesrat habe oder nur über einen gut geölten Beraterstab verfüge. Selbst Klaus Stölker, dem es kaum an Selbstbewusstsein mangelt, gibt zu.
Man kann einfach nicht ein totes Pferd in die Ziellinie schleifen. Wenn ein Kandidat nicht geeignet ist, dann erkennt unser Volk das sehr rasch.
PR-Berater Klaus Stölker über Pferde, unwählbare Bundesräte und die Initiative der SVP. Es war einmal eine kleine, zierliche Frau, die hatte eine ganz große Stimme. Und wenn sie anfing zu reden, dann wurden alle mucksmäuschenstill. Nicht nur die Kinder. Denn die Frau, die konnte Märchen erzählen wie keine zweite. Böse Hexen nachmachen oder grunzende Ferkel. Und lachen konnte sie, selbst im hohen Alter. Nun ist Trudi Gerster, die Schweizer Märchenkönigin, gestorben. Sie wurde 93 Jahre alt. Ich habe Christian Schmid, den Dialektspezialisten und langjährigen Literaturkritiker von Radio SRF, gefragt, welche Bedeutung hatte Trudi Gerster als Erzählerin?
Trudi Gerster war die Deutschschweizer Märchenstimme der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Daran gibt es nichts zu deuteln. Bereits mit 19 Jahren trat sie ja als Märchenfee an der Landi von 1939 auf und bezauberte die Kinder. 3 Generationen Kinder liebten sie als ihre Märchenkönigin heiß. Sie lauschten ihr am Radio und hörten ihre Platten und dann die Kassetten, bis sie ausgeleiert waren. Sie war eine bedeutende Deutschschweizer Kulturschaffende und ist ja für ihre Arbeit auch geehrt worden.
Ihr Dialekt war ja sehr auffällig. War er auch einzigartig?
Oh ja, sie sprach wirklich einen wundervollen, ausdrucksstarken, wortreichen St. Galler Dialekt. Eigentlich sollten ihr die St. Galler ein Denkmal errichten als Botschafterin ihrer sprachlichen Identität. Auf jeden Fall dürfen sie stolz sein auf sie.
Trudi Gerster, wenn sie erzählte, sie lebte ihre Figuren regelrecht, war das ihr eigentliches Geheimnis?
Ja, sicher, das war ein Teil davon. Sie hatte einen ausdrucksstarken, sehr raumgreifenden, deutlichen Erzählstil, der einen magischen Erzählraum schuf. Das gelang ihr immer wieder bei den Kindern. Sie imitierte viele Stimmen. Und sie imitierte jede Art von Tierlauten. Sie grunzte, fiebte, bellte, heulte, quakte in allen Stimmlagen. Sie war unverwechselbar. Das war ihre Marke. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Trudi Gerster eine ausgebildete Schauspielerin war.
Und die ganz Bösen, die waren dann doch immer auch noch ein bisschen lieb, oder?
Ja, natürlich, ja. Es gelang ihr wirklich, runde Charaktere darzustellen mit ihrer großen Gabe des Erzählens.
Der Name Trudi Gerster wird verbunden mit Märchen, Märchenkönigin, Märchenprinzessin. Sagt man allgemein, wird dir das wirklich gerecht?
Nicht ganz, würde ich sagen. Trudi Gerster machte auch Übersetzungen und Bearbeitungen von literarischen Texten, zum Beispiel Bambi, Dschungelbuch und Gullivers Reisen hat sie bearbeitet. Und sie war eine unkonventionelle Frau, das will ich doch noch sagen. Als junge Frau lebte sie in Zürich eine Zeit lang in einer Wohngemeinschaft in der Hölzliburg zusammen mit dem Zukunftsforscher Robert Jung und dem Schriftsteller Peter Weiß. Jung erzählt das in seiner Autobiografie trotzdem. Und 1968 stieg sie als 49-Jährige in die Politik ein. Sie wurde Basler Grossrätin, ein Amt, das sie 12 Jahre lang ausübte, zuerst als Parteilose, dann beim Landesring. Sie interessierte sich vor allem für Umweltfragen, die Frauenrechte und für Fragen, welche Kulturschaffende betrafen.
Etwas möchte ich noch aufnehmen. Psychoanalyse und Märchen, das war ja dann auch ein wichtiges Thema. Hat Sie das je interessiert?
Ich glaube schon, ja. Denn ohne das tiefe Wissen um das Wirken von Märchen hätte sie nie so eine vollkommene Erzählerin werden können.
Die Auskünfte von Christian Schmid, langjähriger Literaturredakteur von SRF 1, damals noch DRS 1 und Dialektspezialist. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke für die Nachrichten. Thomas Küenzi am Mikrofon, Ursula Hürzeler.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.